Ja, das ist ein tolles Lied, ne? Was wir gesungen haben. Das ist der Grund, warum wir feiern. Also das ist der Grund, warum wir als Gemeinde auch hier zusammen sind. Er hat uns frei gemacht und er hat uns wirklich auch frei gesetzt, auch hier in dieser Gemeinschaft zusammenzukommen und ihn anzubeten. Das ist für uns als Gemeinde auch ganz wichtig, dass wir nicht einfach nur kommen und uns hier irgendwie treffen, sondern dass wir mit Vision unterwegs sind. Manche von euch können sich ja vielleicht noch daran erinnern, dass wir im Frühjahr dieses Jahres einen Visionsgottesdienst hatten, wo wir mal so richtig klar gemacht haben auch oder gezeigt haben, was ist die Vision unserer Gemeinde? Wo wollen wir als Gemeinde hin? Also das ist ja nicht einfach nur so, dass wir uns treffen und hier sitzen und eine gute Gemeinschaft haben und dann gehen wir alle wieder nach Hause, sondern wir wollen ja auch wachsen im Glauben und wir wollen Jesus noch viel stärker erleben, auch in den Gottesdiensten und vor allem natürlich auch in unserem persönlichen Leben. Und damals haben wir das auch gesagt, die Vision der Gemeinde ist das Evangelium, Rettung, Heilung und Befreiung durch Jesus in Wort und Tat zu den Verlorenen zu bringen. Das ist die Vision unserer Gemeinde. Das Evangelium, Rettung, Heilung und Befreiung durch Jesus in Wort und Tat zu den Verlorenen bringen. Das ist unsere Aufgabe und dabei ziehen wir alle auch in der Gemeinde an einem Strang. Und dazu ist es natürlich auch wichtig, dass wir das Wort Gottes kennen, also dass wir die Bibel kennen und sonst können wir das ja gar nicht zu den Verlorenen bringen. Also wir müssen ja auch wissen, was Gott zu den verlorenen Menschen sagen möchte. Das kann uns natürlich der Heilige Geist offenbaren, das kann uns Jesus sagen, wenn wir mit ihm unterwegs sind, aber wir müssen natürlich auch von der Bibel her wissen, was sind die Wertmaßstäbe Gottes oder was sind die Verheißungen Gottes auch für die Menschen, denen wir tagtäglich begegnen. Und deswegen ist es wichtig auch, dass wir das Wort Gottes studieren, damit der Heilige Geist es in uns lebendig machen kann. Also damit der das wirklich so lebendig in uns macht, dass wir das regelrecht übersprudeln, wenn wir zu den Menschen kommen. Das ist ja bei uns nicht so, dass wir das Wort Gottes lesen, so wie man in der Schule was lernt, ne? Also so, ihr kennt das ja wahrscheinlich von der Schule früher. Da hat man so Prüfungen geschrieben, da hat man so Klassenarbeiten geschrieben. 2 Tage vorher hat man sich da das Material genommen, hat sich alles in die Birne reingepaukt. Dann hat man die Klassenarbeit geschrieben und naja, wahrscheinlich war es dann genauso schnell auch schon wieder aus dem Kopf dann verschwunden, nachdem die Arbeit vorbei war. Aber so wollen wir ja mit dem Wort Gottes nicht umgehen. Also wir wollen ja wirklich, dass es ein Teil von uns wird und dass es lebendig wird in uns. Und ich habe im Frühjahr auch schon meine Predigt über dieses Thema gehalten. Wie können wir die Bibel so lesen, dass wir sie einfach besser verstehen? Ich habe damals gesagt auch, dass es notwendig ist wirklich für geistliches Wachstum und für geistliche Reife, dass wir das Wort Gottes studieren. Es ist auch wirklich für geistliche Wirksamkeit, also dass wir wirklich was bewirken können auch in dieser Welt. Und vor allem ganz wichtig ist auch, es ist eine Waffe, mit der wir den Feind abwehren können. Das machen wir natürlich nicht hier mit diesem Buch aus Papier, sondern wir machen es mit dem Wort Gottes, so wie Jesus das auch gemacht hat, wenn der Feind ihn versucht hat. Dann hat er ihn mit dem Wort Gottes abgewehrt und hat gesagt, im Wort Gottes steht das und das geschrieben. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir das Wort Gottes auch kennen und verstehen und uns zu eigen gemacht haben. Diese erste Predigt, die ich zu diesem Thema gehalten habe im Frühjahr, da habe ich gesagt, ganz wichtig ist dieser erste Schritt, dass wir das Wort erstmal richtig lesen und richtig einfach mal beobachten, was steht da eigentlich. Also bevor wir uns Gedanken machen, was bedeutet das für unser Leben oder wie kann ich das umsetzen, ist es ganz wichtig, erstmal genau zu lesen, was steht da eigentlich drin oder was ist das, was der Autor dieses biblischen Buches mir sagen möchte. Ich habe da zum Beispiel als Hilfe gegeben, man kann sich diese 7W-Fragen stellen, also was geschieht, wer ist beteiligt, wo geschah es, wann geschah es, wie ist es abgelaufen, warum geschah es, wer schreibt an wen? Das sind solche Fragen, wenn man mit denen praktisch die Bibel liest, dann fällt es schon mal viel leichter, das zu verstehen, was da steht. Oder wir haben zum Beispiel auch so einen Satz von Paulus mal zerlegt. Also ihr kennt ja, wenn man Paulus so den Römerbrief oder diese ganzen Briefe liest, da gibt es ja manchmal so solche Bandwurmsätze, ne? Also 5 Kommas zwischendrin und dann ist der Satz so lang und man steht erstmal da und guckt, was will er mir jetzt eigentlich sagen? Und dann habe ich euch im Frühjahr in dieser Predigt habe ich euch gezeigt, wie man so einen langen Satz von Paulus einfach mal mal zerlegen kann, wie man das im Deutschunterricht zum Beispiel auch gelernt hat. Und dann fällt es schon viel leichter, auch das zu verstehen, was Gott uns sagen möchte, auch durch jemanden, der vielleicht so kompliziert schreibt, wie der Paulus manchmal. Heute kommt der zweite Teil, also die Fortsetzung davon. Und heute soll es mal darum gehen, was ist denn eigentlich die richtige Auslegung? Also was steht da wirklich? Was ist das, was der biblische Autor uns sagen möchte? Manchmal gibt es das Phänomen, dass Leute in der Bibel lesen und sie haben das auch genau beobachtet, sie haben das auch genau verstanden, was der Autor sagen möchte. Und dann ist die nächste Frage, was bedeutet das jetzt für mein Leben? Also sozusagen die Anwendung. Wie kann ich das, was in der Bibel steht, auf mein Leben anwenden? Aber wichtig ist, dass wir zwischendrin diesen Zwischenschritt, was bedeutet eigentlich das, was da in der Bibel steht, dass wir diesen Zwischenschritt nicht vergessen, sondern dass wir uns wirklich mal auch ein bisschen die Mühe machen, das mal zu verstehen, was steht da eigentlich und was ist die Bedeutung dieses Textes? Also was ist zum Beispiel auch die geistliche Bedeutung, wenn Jesus eine Rede hält im Neuen Testament? Oder was ist die geistliche Bedeutung, wenn die Geschichte der Könige von Israel erzählt wird? Das ist ganz wichtig, dass wir uns auch mal damit beschäftigen, bevor wir dann zu diesem dritten Schritt kommen, dass wir das auf unser eigenes Leben anwenden. Und darum soll es heute gehen. Ich lese mal eine Geschichte, wo man dieses Phänomen ganz gut sehen kann. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, könnt ihr auch aufschlagen. Das ist in Apostelgeschichte 8, ab Vers 26. Apostelgeschichte 8, ab Vers 26. Da ist es also so, die Jünger befinden sich in Jerusalem, bekommen jetzt ab und zu mal so Aufträge, wo sie auch missionarisch tätig sein wollen. Und dann lese ich mal die Geschichte vor, die da steht. Apostelgeschichte 8, Abvers 26. Ein Engel des Herrn aber redete zu Philippus, das war einer der Jünger, und sprach: Steh auf und gehe nach Süden auf den Weg, der von Jerusalem nach Gaza hinabführt, der ist öde. Und er stand auf und ging hin, und siehe, ein Äthiopier, ein Kämmerer, ein Gewaltiger der Kandake, der Königin der Äthiopier, der über ihren ganzen Schatz gesetzt war, war gekommen, um zu Jerusalem anzubeten. Und er war auf der Rückkehr und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus: Tritt hinzu und schließe dich diesem Wagen an. Philippus aber lief hinzu und hörte ihn bei dem Propheten Jesaja lesen und sprach: Verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach: Wie könnte ich denn, wenn nicht jemand mich anleitet? Und er bat den Philippus, dass er aufsteige und sich zu ihm setze. Die Stelle der Schrift aber, die er las, war diese: Er wurde wie ein Schaf zur Schlachtbank geführt und wie ein Lamm stumm ist vor seinem Scherer, so tat er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Gericht weggenommen. Wer aber wird sein Geschlecht beschreiben? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Der Kämmerer aber antwortete dem Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem sagt der Prophet dies? Von sich selbst oder von einem anderen? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit dieser Schrift an und verkündigte ihm das Evangelium von Jesus. Als sie aber auf dem Weg fortzogen, kamen sie an ein Wasser. Und der Kämmerer sprach: Siehe, da ist Wasser. Was hindert mich, getauft zu werden? Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Und sie stiegen beide in das Wasser hinab, sowohl Philippus als auch der Kämmerer, und er taufte ihn. Als sie aber aus dem Wasser herausstiegen, entrückte der Geist den Herrn des Philippus, und der Kämmerer sah ihn nicht mehr, denn er zog seinen Weg mit Freuden. Also wir lesen hier die Geschichte von einem Mann, der aus Äthiopien kommt. Also die Äthiopier hatten ja damals jetzt nicht unbedingt was mit Israel zu tun, aber irgendwie hatte dieser Mann in seinem Land, in Äthiopien, wo er herkam, hatte der gehört, in Jerusalem, da wird der einzig wahre Gott angebetet. Und dann hat er sich wahrscheinlich bei seiner Königin in Äthiopien, hat er sich Urlaub beantragt, so wie wir das auch machen, Urlaubsantrag ausgefüllt und hat gesagt, da will ich mal hinfahren, da will ich mal gucken und will mal beten. Dieser Mann hatte eine sehr einflussreiche Stellung, also in unserer Bibelübersetzung steht Kämmerer. Heute würde man vielleicht sagen, das war der Finanzverwalter oder der Finanzminister der Königin von Äthiopien, also ein sehr hohes Tier in diesem Staat. Und deswegen musste der auch nicht zu Fuß gehen, sondern deswegen hatte der auch einen Wagen, mit dem er da hinfahren konnte. War ja auch nicht so ganz normal für die damalige Zeit. Und dann kam dieser Äthiopier nach Jerusalem, hat dort gebetet und ist wieder nach Hause gefahren. Und weil er wahrscheinlich jetzt nicht so arm ist, hat er sich einfach ein bisschen Reiselektüre gekauft. Also ihr kennt das ja vielleicht auch, wenn ihr schon mal irgendwo in Urlaub gefahren seid, dann habt ihr euch vielleicht gedacht, ich will mal dieses Land, wo ich jetzt hier Urlaub gemacht habe, einfach ein bisschen besser kennenlernen. Und dann könnt ihr zum Beispiel einfach in dem Urlaubsland, in eine Buchhandlung gehen und könnt dort mal mit dem Verkaufspersonal sprechen und sagen, was sind denn so die Autoren hier dieses Landes, die hier so gelesen werden? Oder was ist denn so typisch hier für dieses Land? Was musste man denn lesen an Literatur, um dieses Land und seine Menschen noch besser zu verstehen? Und ich vermute mal, dass der Kämmerer wahrscheinlich so etwas Ähnliches in Jerusalem gemacht hat, der Finanzminister. Dass der da hingegangen ist, irgendwo in einen Buchladen, wo man Schriftrollen kaufen konnte. Und da hat er gesagt, so, ja, wenn ich jetzt wissen will, wie das mit den Juden ist und mit diesem Gott, den die Juden anbeten, was muss ich denn da lesen? Und dann hat wahrscheinlich der Verkäufer der Schriftrollen zu ihm gesagt, ja, das Wichtigste oder eine der wichtigsten Schriften, die du lesen musst, wenn du das Judentum und den Gott der Juden und diese ganzen starken Prophezeiungen, die es für die Juden gibt, wenn du das richtig verstehen willst, dann musst du Jesaja lesen. Also, naja, was sollen wir sagen? Also, wer von euch schon mal Jesaja gelesen hat, der weiß, dass das nicht immer ganz einfache Kost ist. Also, da hat er sich gleich das Schwierigste ausgesucht, ne? Also, er hätte ja auch mit was Einfacherem anfangen können. So Buch Ruth oder Buch Esther, einfach so eine schöne Geschichte, wo man ein bisschen was über das Judentum erfährt. Aber nein, er hat sich die Jesaja-Schriftrolle gekauft, gleich eines der schwierigsten und am schwersten verständlichen Bücher auch aus dem Alten Testament. Und jetzt sitzt er da in seinem Wagen, fährt nach Hause, nach Äthiopien, hat da diese Schriftrolle, fängt an zu lesen und versteht einfach nur Bahnhof. Er versteht einfach nichts. Und das ist ein Phänomen, was eigentlich gar nicht so schlimm ist, weil das ist eigentlich für jemanden, der nicht mit Gott lebt oder der auch keine Ahnung hat von Gott, ist es eigentlich was ganz Normales. Die Bibel sagt auch, das Wort ist für den, der es nicht versteht, ist es eine Torheit sogar. Also es ist was total Dummes eigentlich auch für jemand, der das nicht versteht. Weil es ist einfach so verschlossen. Also es ist einfach wie, wenn du was liest und du denkst, ich verstehe überhaupt nicht, was da steht. Das ist ein Phänomen, was wir auch vielleicht kennen, aus der Anfangszeit unseres Glaubens, dass wir so in die Bibel reingeguckt haben und gemerkt haben, okay, das klingt gut, das ist über Gott, was da steht, aber was will mir der Autor dieses Buches jetzt eigentlich sagen? Und das ist halt interessant, dass in diesem Moment hat Gott diesen Philippus bereit gemacht und hat gesagt, du musst jetzt da hingehen, du musst an diese Straße gehen, wo der jetzt gleich mit seinem Wagen vorbeifährt. Und ich will, dass du ihm das erklärst, was da steht. Und der Philippus macht es, der läuft dahin, hält sich dann zu diesem Wagen und der hat es natürlich dann gesehen. Also da saß natürlich dann dieser Finanzminister, saß da in seinem Wagen und hat das so ein bisschen halblaut wahrscheinlich vor sich hin gelesen. Und der Philippus hat schon gemerkt, irgendwie, ja, so wie der das da liest, versteht er da wahrscheinlich jetzt gerade nicht so viel davon. Und dann stellt er ihm diese Frage, diese wichtige Frage. Der geht zu ihm und sagt, verstehst du eigentlich, was du da liest? Verstehst du eigentlich, was du da liest? Und der Finanzminister, der ist wenigstens ehrlich und sagt, nein, wie soll ich es denn verstehen, wenn mir das nicht jemand erklärt? Das ist so schwierig, was da steht, das muss mir jemand erklären. Ich brauche jemanden, der mir es erklärt. Kannst du mir es erklären? Komm, steig auf den Wagen, fahr eine Runde mit mir und erklär mir, was da steht. Und das, was jetzt passiert, das finde ich ganz bemerkenswert. Der Philippus hätte ihm ja eigentlich nur erklären können, ja, der Jesaja, das war halt so ein Prophet vom Alten Testament und der hat da halt so ein bisschen prophezeit und ich erkläre dir mal so ein bisschen, was der da gesagt hat. Aber nein, das macht er nicht. sondern er benutzt diese Möglichkeit, um diesen Finanzminister auf Jesus hinzuweisen. Und er sagt, weißt du, das, was da steht in diesem Buch, das ist eine Prophetie. Das ist ein Wort, das Gott gegeben hat, um etwas vorauszusagen, was in der Zukunft geschehen wird. Das ist etwas, was viele Jahrhunderte, bevor es eigentlich geschehen ist, schon prophezeit wurde. Und ich kann dir sagen, genau das, was dieser Jesaja prophezeit hat vor vielen hundert Jahren, das ist gerade jetzt, vor wenigen Monaten, ist das in Erfüllung gegangen. Und dann macht er diesen Schwenk und erklärt ihm, was Jesus gerade vor wenigen Wochen getan hat, dass er auf die Erde gekommen ist, dass er Menschen zu Jüngern gemacht hat, dass er den Menschen gepredigt hat, dass er viele Menschen geheilt hat. Und dann natürlich auch das Wichtigste, dass er ans Kreuz gegangen ist, dass er gelitten hat, dass er gestorben ist für unsere Sünden, dass er wieder auferstanden ist, dass wir durch ihn Frieden haben können, dass wir durch ihn zu Gott kommen können. Das ganze Evangelium, diese ganze Essenz hat er ihm erklärt. Und dabei musste er gar nicht abschweifen, weil das ist ja genau das, was der Jesaja da genau an dieser Stelle geschrieben hat. Der musste gar nicht jetzt groß das Alte Testament verbiegen oder sich irgendwie überlegen, wie bringe ich jetzt das Evangelium unter, wenn ich da dieses evangelistische Gespräch mit dem Finanzminister führe, sondern er konnte ihm wirklich sagen, das ist die Auslegung dieser Stelle. Das, was du hier gelesen hast, das ist nicht einfach nur irgendein Wort, was da so auf Papier geschrieben ist, sondern das ist lebendig. Das ist jetzt gerade vor wenigen Monaten ist das erfüllt worden, dass dieser Jesus hier in Jerusalem, in dieser Stadt, die du besucht hast, gerade da, wo du im Tempel angebetet hast, da ist dieser Jesus rumgelaufen. Und genau da hat sich das alles ereignet, was dieser Prophet vorausgesagt hat. Und das ist das, was wir merken, das Wort wird lebendig. Es ist einfach, es fängt so an zu leben. Und das ist das, was ich auch unter Auslegung verstehe. Unter Auslegung verstehe ich nicht, dass man sich irgendwie in so Gruppen irgendwie zusammensetzt und überlegt, ja, wir diskutieren mal so ein bisschen über die Bibel und ist das jetzt wahr oder ist das nicht wahr oder wie könnte man das verstehen? Das könnte man ja vielleicht so verstehen oder man könnte es ja vielleicht auch so verstehen. Versteht ihr? Das ist keine Auslegung, sondern wirkliche, echte Auslegung ist, dass das Wort lebendig wird. Und das ist auch wichtig, wenn wir selber das Wort Gottes zu Hause lesen, also wenn wir uns diese Zeit nehmen, wirklich in dieses Wort hineinstehen, dann kannst du genau das Gleiche machen, was der Kämmerer gesagt hat, der Finanzminister. Der hat gesagt, ich brauche jemanden, der mir das erklärt. Ich verstehe es vielleicht nicht. Das ist einfach so schwierig zu verstehen. Ich brauche jemanden, der mir das erklärt. Und das Gute ist, dass wir heute mit Jesus leben. Die meisten von euch, die hier sitzen, leben mit Jesus. Und die meisten von euch, die hier sitzen, haben den Heiligen Geist. Und deswegen ist das eine ganz tolle Möglichkeit, die wir heute haben. Wenn du sagst, ich verstehe das nicht, was in der Bibel steht, dann kannst du sagen, Jesus, du lebst in mir. Heiliger Geist, du lebst in mir. Und ich habe das jetzt gelesen. Das ist schwer für mich, das zu verstehen. Aber ich bitte dich, mach du es in mir lebendig. Mach du das in mir so lebendig, dass ich das verstehe, was du mir sagen möchtest. Mach du das in mir so lebendig, dass ich verstehe, was dir wichtig ist. Das, was du mir jetzt durch diese Bibelstelle mitteilen möchtest, das möchte ich verstehen. Und das ist auch in unserer Gemeinde ist uns das wichtig, dass Auslegung nicht einfach nur so was ist, dass wir sagen, ja, wir erklären halt so ein bisschen die Bibel und erklären da so ein bisschen, was in der Bibel drinsteht, sondern das Ziel, was wir dabei haben, ist, dass wir Menschen zu Jesus führen. Und das ist das, was der Philippus auch gemacht hat. Der hat diese Chance wirklich genutzt und hat gesagt, ja, wenn ich dem jetzt da den Jesaja erkläre und wenn ich dem von Jesus erzähle, was ist denn das Naheliegende? Das Naheliegende ist doch, dass ich diesen Finanzminister dazu einlade, dass ich ihn dazu einlade, in diese Beziehung mit Jesus zu kommen und zu sagen, hey, dieser Jesus, der ist gestorben, der wurde begraben, der ist wieder auferstanden, der ist in den Himmel gefahren, der sitzt da zu Rechten Gottes und du hast die Möglichkeit, mit diesem Jesus eine Beziehung zu haben. Und wenn du das möchtest, kannst du auch getauft werden auf den Namen von Jesus. Ist lustig, ne? Dann fahren die da an so einem Wasserteich fahren die vorbei und da seht ihr, wer praktisch auch dieser Finanzminister ist. Dann sagt er, guck mal da draußen, da ist Wasser. Da könnte ich doch jetzt eigentlich gleich getauft werden, oder? Merkt ihr? Das war einfach eine lebendige Predigt. Der hat innerhalb von wenigen Minuten wahrscheinlich, vielleicht waren es auch ein paar Stunden, ich weiß nicht, wie lange die da in der Kutsche gefahren sind, aber der hat innerhalb von einer ganz kurzen Zeit, innerhalb von diesem einen Gespräch, hat er praktisch kapiert, wer Jesus ist, was Jesus für ihn getan hat und dass es die Möglichkeit gibt, wenn er Jesus in sein Leben aufgenommen hat, dass er getauft wird. Und deswegen sagt er das dann so, da fahren die so, da außen ist ein See und da sagt er, guck mal, da ist ein See, da kann ich doch jetzt gleich getauft werden, oder? Und der Philippus sagt, ja klar, es gibt keinen Grund, warum du nicht getauft wirst. Los, raus, ich taufe dich. Und das ist eigentlich diese Art und Weise, wie Auslegung mir am besten gefällt. Dass wir einerseits, wenn wir alleine sind, wenn wir keinen Menschen um uns herum haben, dass wir sagen, Gott, Heiliger Geist, Jesus, ich brauche euch, dass ihr mir das erklärt. Ich brauche, dass ihr mir das Verständnis gebt, was da jetzt steht. Aber wenn Menschen da sind, die man fragen kann, auch hier in der Gemeinde zum Beispiel, oder wenn ihr eine Hauskirche habt, dass man da den Leiter oder andere Leute, die sich in der Bibel vielleicht ein bisschen auskennen, fragen kann, du, ich habe da was gelesen, kannst du mir das mal erklären? Ich verstehe das nicht. Und das ist eigentlich das, was ich unter Auslegung verstehe, dass wir anfangen, das Wort uns gegenseitig auch lebendig zu machen. Dass wir die Bibel nicht nur als trockenes Buch irgendwie sehen, wo halt irgendwelche Wahrheiten drinstehen, sondern dass das Wort wirklich lebendig wird in uns. Ein ganz wichtiger Grundsatz zum Beispiel ist auch, die Bibel legt sich selbst aus. Also manche Leute denken ja, wenn ich die Bibel verstehen will, dann muss ich so Sekundärliteratur lesen, dann muss ich so Kommentare oder so Erklärungsbücher lesen zum Beispiel. Oder ich muss mir Predigten anhören, ich muss viel auf YouTube unterwegs sein, muss mir so Predigten von großen Predigern anhören. Das musst du aber gar nicht. Denn die Bibel hat die Eigenschaft, dass sie sich selber auslegt. Es kann sein, dass vielleicht eine Stelle in der Bibel mal ein bisschen schwer verständlich ist, aber wenn man dann weiterliest, kommt man ganz oft an eine Stelle, wo dann diese erste Stelle, die schwer verständlich war, ausgelegt wird. Der Petrus erklärt uns das im zweiten Petrusbrief, 2. Petrus 1, Vers 20 bis 21. Da schreibt er, keine Weissagung der Schrift geschieht aus eigener Deutung. Man kann das auch übersetzen, keine Weissagung der Schrift ist eine Sache eigener Deutung, also menschlicher Deutung. Denn niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben vom Heiligen Geist. Und das ist das, was wir ja spüren, wenn wir die Bibel lesen. Selbst wenn wir es vielleicht nicht immer ganz verstehen, was da jetzt gerade steht, aber trotzdem spüren wir, der Autor, der das geschrieben hat, der war vom Geist Gottes getrieben. Der hat wirklich den Geist Gottes in sich gehabt. Und es war ihm ein Anliegen, das, was Gott sagen wollte, hier so gut wie möglich rüberzubringen. Und deswegen ist es auch bei unserer Auslegung wichtig, dass wir nicht mit menschlichen Kriterien da rangehen und sagen, ja, wir überlegen jetzt mal, was das bedeuten könnte und wir denken da mal so mit menschlichen Gedanken drüber nach, sondern so wie Petrus das halt hier sagt, niemals wurde eine Weissagung durch den Willen eines Menschen hervorgebracht, sondern von Gott her redeten Menschen, getrieben von dem Heiligen Geist. Und deswegen geschieht auch die Deutung, die Auslegung der Bibel, getrieben von dem Heiligen Geist. Es gibt auch keine Widersprüche in der Bibel. Manchmal gibt es da so Leute, die Atheisten sind oder Leute, die ohne Gott leben. Die machen manchmal dann so Sammlungen von Bibelstellen, wo sie versuchen, so Bibelstellen gegeneinander auszuspielen und sagen, hier, da steht das und in der anderen Stelle von der Bibel steht das und das widerspricht sich gegenseitig. Das ist aber nicht so. Sondern meistens ist es so, dass es an unserem mangelhaften Verständnis liegt, dass wir das als Widerspruch empfinden. Der Paulus schreibt in 1. Korinther 13, Vers 9, kennt ihr, ne? Das ist das Hohelied der Liebe, 1. Korinther 13, Vers 9, denn wir erkennen stückweise und wir weissagen oder wir prophezeien stückweise. Also wir dürfen nie davon ausgehen, selbst wenn wir mal was kapiert haben in der Bibel, dass das jetzt das Ende ist oder dass wir sagen können so, ja, ich habe die Bibel verstanden, Ich habe die Weisheit so mit einem großen Esslöffel für mich gefressen, sozusagen. Das ist immer so, solange wir auf dieser Erde leben, dass wir nie ganz fertig damit sind, die Bibel zu verstehen. Und dass wir auch nie ganz fertig damit sind, nach die richtige Auslegung zu finden. Also das wird, solange wir hier auf dieser Erde sind, wird es nie ganz perfekt sein, sondern erst wenn wir in der Ewigkeit vor Gott stehen, dann werden wir alles verstehen. Das soll uns aber niemals entmutigen. Das ist ganz wichtig, dass wir trotzdem immer dranbleiben und sagen, Herr, ich will das verstehen. Entweder zeigst du es mir selber oder schick mir Menschen vorbei, die mir das erklären können. Das Schöne ist, dass wir wirklich mit Jesus und mit dem Heiligen Geist leben und dass wir die immer beim Lesen der Bibel fragen dürfen und sagen, Jesus, erklär mir, was das bedeutet. Ich möchte es wissen, was ich hier gerade lese. Ganz wichtige Sache ist auch, wenn wir über Auslegung sprechen, dass wir niemals Texte in der Bibel aus dem Zusammenhang herausreißen, sondern immer auch schauen, was steht da außen rum. Ich kann euch zum Beispiel sagen, es gibt einen Satz, der in der Bibel steht. Wer eine Bibel dabei hat, kann mal aufschlagen. Psalm 14, Vers 1. Psalm 14, Vers 1 steht, es gibt keinen Gott. Der Satz steht in der Bibel. Der Satz steht tatsächlich in der Bibel. Es gibt keinen Gott. Und ich kann euch sagen, es gibt sogar noch zwei andere Stellen im Alten Testament, wo dieser Satz steht. Also an mindestens drei Stellen in der Bibel steht, es gibt keinen Gott. Hat jetzt Gott irgendwie einen Fehler gemacht, dass er diesen Satz da reingelassen hat? Hat er da jetzt irgendwie einen Fehler gemacht, dass er die Autoren der Bibel nicht genügend überwacht hat? Oder ist es irgendwie ein Versehen, dass dieser Satz in die Bibel reingerutscht ist? Es gibt keinen Gott. Nein, das Wichtigste ist natürlich, dass man guckt, was steht denn da außen rum? Was steht genau in Psalm 14, Vers 1? Da steht, der Narr spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Sie handeln verderblich und abscheulich ist ihr Tun. Da ist keiner, der Gutes tut. Merkt ihr gerade bei solchen Zitaten, also wenn jemand zitiert wird, da ist es ganz wichtig, dass wir nachgucken, ja, wer hat denn das eigentlich gesagt? Und die Bibel, die erklärt uns das. Also die sagt, ja, hier spricht ein Narr, also ein Idiot, jemand, der nicht ganz hier oben, ne? Also der hier oben nicht ganz richtig im Kopf ist, weil der Narr sagt, es gibt keinen Gott. Und das Interessante ist dabei, dass wenn wir solche Aussagen in der Bibel finden, dann bekommen wir von den Autoren der Bibel meistens auch die Erklärung dazu oder die Erläuterung dazu. Und daran können wir nämlich erkennen, was der Wille Gottes ist. Also die Bibel macht oft so eine Einordnung. Selbst wenn so ein provokanter Satz in der Bibel steht, dann sagt uns die Bibel, der Narr handelt verderblich, abscheulich ist sein Tun, da ist keiner, der Gutes tut. Da wissen wir Bescheid, ne? Also da wissen wir müssen auf diesen Narr, der diesen Satz gesagt hat, es gibt keinen Gott, auf diesen Idioten müssen wir nicht hören. Weil die Bibel hat uns gesagt, er handelt verderblich, abscheulich ist sein Tun und keiner tut was Gutes von diesen Narren. Das heißt, wir wissen, okay, es gibt diese Narren, es gibt diese Leute, die sagen, es gibt keinen Gott, aber wir müssen nicht hören auf die. So einfach ist es. Aber ganz wichtig ist eben, dass wir nicht anfangen und einzelne Sätze oder einzelne Abschnitte aus der Bibel herauszureißen und dann so sagen, ja, das ist doch das Wort Gottes. Immer gucken, wer hat es gesagt. Ich sage euch mal ein zweites Beispiel noch. Vielleicht habt ihr schon mal das Buch Hiob gelesen. Das ist auch so ein Buch, was manchmal ein bisschen schwer verständlich ist. Der größte Teil von dem Buch Hiob besteht darin, dass der Hiob Besuch bekommt von seinen Freunden und sich mit denen unterhält. Die unterhalten sich über Leid. Also vielleicht kennt ihr ja diese Geschichte. Der Hiob hat seine ganze Familie verloren. Der ist krank geworden. Dann kommen seine Freunde zu Besuch, wollen ihn trösten und unterhalten sich mit ihm über ganz viele geistliche und theologische Fragen. Und einer von diesen Freunden sagt, das ist Hiob 5, Vers 17. Hiob 5, Vers 17 steht, einer dieser Freunde sagt, siehe wohl dem Menschen, den Gott zurechtweist. Darum verwirft die Züchtigung des Allmächtigen nicht. Denn er verwundet und verbindet, er zerschlägt und seine Hand heilt. Oh, das ist schrecklich, hä? Das ist schrecklich. Also ich würde mich ja erstmal fragen, will ich mit so einem Gott überhaupt zusammenleben? Würdet ihr mit so einem Gott leben wollen, der so ist? Das ist ein schrecklicher Satz, ne? Siehe, wohl dem Menschen, den Gott zurechtweist. In manchen steht auch, wohl den Menschen, den Gott züchtigt. Also wie mit so einer Peitsche so, ne? Auspeitscht. Darum verwirft die Züchtigung des Allmächtigen nicht, denn er verwundet und verbindet, er zerschlägt und seine Hand heilt. Das Problem, was wir sehen in der Geschichte, ist, dass wahrscheinlich ganz oft Menschen diesen einen Satz aus dem Zusammenhang herausgerissen haben und versucht haben, den auf ihr Leben anzuwenden. Also vielleicht vor 100 oder vor 200 Jahren jemand, der ein Kinderheim geleitet hat, wenn der das gemacht hat, diesen Satz herauszureißen und so einfach auf sein Leben anzuwenden als Leiter des Kinderheims. Tja, dann tun mir die Kinder jetzt im Nachhinein noch leid, die wirklich so gezüchtigt worden sind mit der Begründung, das wäre ja von Gott. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir solche Sätze unter gar keinen Umständen aus dem Zusammenhang reißen. Im Buch Hiob dauert es dann allerdings ein bisschen länger, bis wir die Erklärung für diesen Satz bekommen. Erst im Kapitel 42, also das war jetzt Kapitel 5, aber erst in Kapitel 42 bekommen wir die Erklärung, was das zu bedeuten hat. In Kapitel 42 fängt nämlich Gott selber dann an zu sprechen. Kapitel 42, Vers 7 bis 8. Da sprach der Herr zu Eliphas, dem Themaniter, das war dieser Freund, der das gesagt hat: Mein Zorn ist entbrannt über dich und deine beiden Freunde. Denn ihr habt nicht recht von mir geredet, wie mein Knecht Hiob. So nehmt nun 7 Jungstiere und 7 Witter und geht zu meinem Knecht Hiob und bringt sie als Brandopfer dar für euch selbst. Mein Knecht Hiob aber soll für euch bitten, denn nur ihn werde ich erhören, dass ich gegen euch nicht nach eurer Torheit handle, denn ihr habt nicht recht von mir geredet, wie mein Knecht Hiob. Tja, das ist toll, ne? Da hat man dieses ganze Buch Hiob gelesen, hat gedacht, das ist das Wort Gottes, und zum Schluss sagt Gott, das, was die Freunde gesagt haben, das ist eigentlich zum größten Teil einfach nur Müll. Ihr habt nicht recht geredet. Das, was ihr über mich, über Gott gesagt habt, das war nicht richtig. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir auch ganze Bücher im Zusammenhang lesen, dass wir nicht uns einfach irgendwelche Abschnitte oder Worte rausreißen und sagen, so, das ist das Wort Gottes, das gilt jetzt für mich. Es kann sein, dass der Heilige Geist dir vielleicht mal ein Wort gibt, dass er sagt, hier, schau dir mal dieses eine Wort an. Das ist das Wort, dieser Zuspruch, dieser Trost, den ich dir jetzt in diesem Moment gebe. Das kann sein, dass der Heilige Geist das macht. Aber wir dürfen von uns aus niemals irgendein Wort einfach nehmen, herausreißen und sagen, so, das benutze ich jetzt in meinem Leben. Also vor allem bitte nicht so einen schrecklichen Satz, dass Gott irgendwie die Menschen züchtigt und mit der Peitsche rumläuft und alle Leute verprügelt. Also das machen nur böse Menschen. Aber das, was Gott eigentlich möchte, ist, dass Menschen umkehren. Das, was Gott eigentlich möchte, ist, die Herzen gewinnen. Das, was Gott eigentlich möchte, ist, mit den Menschen in Frieden zu leben und Gemeinschaft zu haben und eine Liebesbeziehung aufzubauen mit den Menschen. Gott hat auch überhaupt keine Freude dran, irgendwelche Leute auszupeitschen oder zu züchtigen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir nicht sowas rausreißen und das als Wort Gottes bezeichnen. Ein weiteres Problem, was manchmal auftritt, wenn wir so die Bibel lesen, ist, es gibt keine kompletten thematischen Abhandlungen in einem Kapitel. Also wenn wir ein Sachbuch kaufen oder wenn jemand ein Sachbuch schreibt, dann würdest du dir ja vorher so eine Gliederung überlegen. Also wenn du jetzt ein Schulbuch zum Beispiel schreibst für die Kinder, die jetzt in die Schule kommen, Mathematikbuch oder so, dann würdest du so ganz von vorne, würdest du mit den Grundlagen anfangen, du würdest es so aufeinander aufbauen, sodass die Kinder das einfach gut verstehen. Und das haben wir in der Bibel nicht so ganz, weil die Bibel halt über einen Zeitraum von mehreren tausend Jahren entstanden ist. Und immer wieder hat Gott einfach so ein bisschen mehr von sich und von seinem Wesen und von dem, was er möchte mit den Menschen, auch gezeigt. Und deswegen haben wir nicht so, dass wir jetzt sagen können, hier ist jetzt ein Kapitel über Gnade, das lese ich jetzt mal und dann weiß ich alles über Gnade. Oder hier habe ich irgendwas gefunden übers Gebet, da lese ich mal alles, was hier übers Gebet steht, in diesem einen Kapitel und dann weiß ich alles über das Gebet. Das funktioniert mit der Bibel leider nicht, weil diese Sachen oft ein bisschen verstreut sind über die ganze Bibel. Deswegen ist es auch ganz wichtig, dass wir so im Lauf unseres Lebens die ganze Bibel lesen, wirklich alle Bücher uns auch mal angucken, um wirklich alles, was Gott uns sagen möchte, auch mitzubekommen, dass wir nicht irgendwas übersehen, irgendwelche Aspekte seiner Persönlichkeit auch zum Beispiel. Jetzt sagst du, wenn ich trotzdem mal alles über Gnade oder über das Gebet oder über die Errettung, über so ein gewisses Thema wissen möchte, wie kann ich das denn machen? Das muss doch irgendwie möglich sein. Und das ist auch möglich. Dazu gibt es nämlich mehrere Hilfsmittel, die Menschen sich ausgedacht haben. Also eine wichtige Sache ist zum Beispiel, was ihr oft in euren Bibel habt, das sind so diese Parallelstellen. Oder ihr habt das manchmal auch, dass es so vielleicht mitten im Text irgendwo drin steht, dass da so einfach weitere Bibelstellen stehen. Oft ist es auch direkt neben der Überschrift zum Beispiel, dass da eine andere Bibelstelle steht. Und das könnt ihr einfach mal machen, auch in eurer täglichen Lektüre, dass ihr euch dann diese Parallelstellen, die da stehen, mal anschaut. Weil dadurch wird oft das, was in dem Bibeltext steht, wird ergänzt oder nochmal erläutert oder nochmal anders formuliert, damit man das besser verstehen kann. Also diese Parallelstellen, das ist eine ganz wichtige Sache. Da müsst ihr auch kein extra Buch kaufen, weil das ist eigentlich in den meisten heutigen Bibelausgaben ist das mit dabei drin. Dann gibt es die sogenannte Konkordanz. Die ist manchmal auch in der Bibel mit dabei drin. Manchmal muss man sich die aber auch separat kaufen. Also wir haben auch solche Konkordanzen hier zum Beispiel in unserer Bücherstube. Da könnt ihr mal vorbeischauen, könnt euch mal beraten lassen, was es da alles gibt. Was ist eine Konkordanz? Eine Konkordanz ist praktisch eine Sammlung von Stichworten. Solche Stichworte wie Glaube, Gebet, Errettung. Da sind zum Beispiel auch die Personen alle drin. Jesus, Petrus, Abraham, Noah. Da sind auch Orte drin. Jerusalem, Bethlehem, diese ganzen Orte, die wir in der Bibel finden. Und dann ist praktisch unter diesem Stichwort sind alle wichtigen Bibelstellen genannt, wo in der Bibel was dazu gesagt wird. Und das ist zum Beispiel wichtig, wenn du sagst, ich will mich wirklich mal mit diesem Thema der Errettung zum Beispiel beschäftigen. Was sagt die Bibel alles zur Errettung? Und dann nimmst du dir eine Konkordanz, guckst alle diese Bibelstellen an und schlägst die in deiner Bibel nach. Und dann bekommst du schon mal viel mehr an Zusammenhang über dieses Thema der Errettung, als wenn du jetzt nur ein Kapitel zum Beispiel gelesen hättest. Also das ist eine ganz tolle Sache, die man benutzen kann. Die gibt es auch zum Teil so als Taschenbuch für ein paar Euro. Also so eine Konkordanz, das ist jetzt nicht wirklich eine teure Anschaffung. Was es zum Beispiel auch gibt, sind Bibellexika, also ein Bibellexikon. Das ist im Prinzip genauso aufgebaut wie eine Konkordanz. Nur ist es so, dass bei diesem Stichwort dann wirklich eine Erklärung in Textform steht, wo der Autor dieses Bibellexikons beschrieben hat, was steht in diesen ganzen Bibeltexten alles drin. Der nennt die dann auch meistens, dass man sie selber nachschlagen kann. Aber dann ist es so, dass der praktisch auch versucht, nochmal eine Einordnung zu geben, welche Stellen sind ganz besonders wichtig, welche Stelle darf man unter gar keinen Umständen übersehen. Also Bibellexikon ist auch eine ganz tolle Sache, die man verwenden kann. Und dann gibt es solche Bibel wie die hier zum Beispiel. Das ist so eine Studienbibel. Da könnt ihr das ja sehen. Da ist praktisch hier in zwei Spalten ist der Bibeltext abgedruckt und unten drunter ist dann so ein Block mit Erklärungen, wo dann jemand sich Gedanken drüber gemacht hat, was steht eigentlich da und dann versucht, das ein bisschen zu erklären. Das ist jetzt schon eine Sache, wo man ein bisschen aufmerksam sein muss, weil das ist ja auch ein Text, genauso wie beim Bibellexikon auch, das ist ein Text, der von Menschen geschrieben worden ist, also diese Erklärung da unten, das ist nicht das Wort Gottes, sondern das hat ein Theologe, der hoffentlich auch den Heiligen Geist gehabt hat, sich ausgedacht und hat es da reingeschrieben. Und die meisten Studienbibeln, die ich kenne, sind auch sehr gut. Es gibt aber immer mal wieder auch die Möglichkeit, dass Theologen sich irren oder dass da halt Fehler drin sind. Das ist durchaus möglich. Wir behaupten ja auch nicht von uns, dass wir alles erkannt haben und alles richtig machen und alles richtig wissen. Wir müssen manchmal auch korrigiert werden. Und deswegen ist es ganz gut, dass man da auch ein bisschen aufmerksam ist bei diesen Texten, die in so einer Studienbibel drinstehen. Also ihr merkt schon, das ist ganz wichtig, solche Hilfsmittel auch zu benutzen. Bibelkommentare sind zum Beispiel auch so, dass dann so Erklärungstexte eigentlich in einem separaten Buch einfach drinstehen, wo jemand erklärt, was steht in dieser Bibelstelle drin. Da macht jemand praktisch die Auslegung dann für den, der das liest. Aber ich möchte dir Mut machen, verwende mal diese Sekundärliteratur, diese extra Bücher, nur dann, wenn es wirklich notwendig ist, also wenn du gar nichts verstehst. Und mach dir mal die Mühe, wirklich hauptsächlich das Wort Gottes zu lesen und nicht diese extra Bücher. Mach dir mal die Mühe, auch mit einer Konkordanz oder mit diesen Parallelstellen mal alles zu einem Thema zu entdecken, was die Bibel zu sagen hat. Und ich bin sicher, du wirst beschenkt werden. Weil das, was Jesus Freude macht, ist, wenn Menschen wirklich mit einem offenen Herzen kommen und sagen, Herr, ich will nicht einfach nur dieses Wort lesen, sondern das, was ich eigentlich will, ist, ich möchte dich besser kennenlernen. Ich möchte, dass meine Beziehung zu dir vertieft wird. Ich möchte einfach mehr von dem auch wissen, was du geplant hast für mein Leben. Ich möchte wissen, was du geplant hast für diese Welt hier um mich herum, was du geplant hast für die Menschen um mich herum, was du geplant hast für die Stadt, in der ich lebe. Ja, einfach was du machen möchtest auch oder wofür ich mein Leben gebrauchen kann. Und wenn du mit dieser Einstellung und mit dieser Herzenshaltung auch ans Bibellesen rangehst, dann verspreche ich dir zu 100%, Gott wird mit dir sprechen durch sein Wort. Das wird geschehen. Gott wird mit dir sprechen durch sein Wort. Und er wird es dir zeigen. Er wird es dir auslegen. Wie gesagt, lies hauptsächlich die Bibel, aber lerne es auch mit solchen sekundären Literatur, mit solchen Büchern wie zum Beispiel einer Konkordanz oder einem Bibellexikon auch umzugehen und auch gut umzugehen, nicht immer alles zu glauben, was da steht in solchen Texten, sondern dich wirklich auch, wenn du solche Texte liest, vom Heiligen Geist leiten zu lassen, dass er dir sagt, was ist die Wahrheit und was möchte er. Genau, das wollte ich euch zum Thema Auslegung sagen. In der dritten Predigt, die ich dann zu diesem Thema irgendwann mal halten möchte, dann wird es um die Anwendung gehen. Also tatsächlich, wir haben jetzt die Bibel gelesen, wir haben uns überlegt, was steht da drin, wir haben uns darüber Gedanken gemacht, was ist die richtige Auslegung für diesen Text. Und dann im dritten Teil soll es darum gehen, wie können wir das anwenden auf unser Leben? Was bedeutet es jetzt für mich persönlich? Wie kann ich jetzt das in meinem Leben so umsetzen, dass es wirklich auch lebendig wird? Lasst uns mal noch ein bisschen Zeit nehmen. Ihr Lobpreis, ihr könnt schon nach vorne kommen und könnt ein bisschen im Hintergrund schon mal Musik machen. Lasst uns mal ein bisschen Zeit nehmen, auch jetzt mit Gott darüber zu sprechen. Einfach, dass wir uns da ein bisschen Zeit nehmen, noch ein paar Minuten haben wir noch. Dass wir uns einfach mal mit Gott so innerlich connecten und sagen, Herr, ich will wirklich dein Wort besser verstehen. Ich will wirklich, dass das Wort in mir lebendig wird. Ich möchte, dass du zu mir sprichst. Ich möchte, dass dieses geschriebene Buch, dass es nicht einfach so ein Buch mit 7 Siegeln bleibt, sondern dass ich es verstehen kann. Ich möchte wirklich das entdecken, was du für mich vorbereitet hast. Wenn ihr wollt, könnt ihr mal eure Augen schließen, auch einfach mal so ein bisschen euch auf Gott ausrichten innerlich und mit ihm so in Kontakt treten. Und solange alle Augen geschlossen sind, kannst du auch einfach deine Hand ausstrecken und kannst sagen so, Herr, hier bin ich. Ich habe vielleicht in der Vergangenheit Schwierigkeiten damit gehabt, dein Wort zu lesen. Ich habe mir wenig Zeit genommen. Und dann, wenn ich die Bibel aufgeschlagen habe, dann war das so unverständlich für mich. Aber ich will einer sein, der dich besser kennenlernen will. Ich will dich besser kennenlernen. Und ich will es dadurch machen, dass ich mit dir lebe. Und ich will es dadurch machen, dass ich dein Wort besser verstehe. Herr, ich möchte dich bitten, dass du mir die Zeit gibst, dass du mir die Kraft gibst, so richtig mal auch einzutauchen in dein Wort, Herr. Ich möchte das, was du mir sagst, Herr, das möchte ich einfach besser verstehen. Und ich möchte alles, was in deinem Wort steht, so nach und nach kennenlernen. Herr, ich weiß, dass es Zeit brauchen wird. Aber ich möchte mir immer wieder auch diese Zeit nehmen, in dein Wort einzutauchen und es studieren. Und wenn ich es nicht verstehe, Herr, dann bitte ich dich einfach, dass du wirkst in mir und dass du diesen Vorhang wegnimmst, der da vielleicht über diesem Wort liegt. Ich danke dir dafür, Herr, dass du alles entfernst, was dem entgegensteht. Dass alle Vorhänge und alles, was über dem Wort liegt, dass es entfernt wird. Es wird hinweggenommen, jetzt in diesem Moment, Herr. Ich danke dir dafür, Herr, dass du dein Wort wirklich aufschließt, dass es lebendig wird in uns. Dass es nicht einfach nur Buchstaben auf Papier sind, sondern dass es anfängt, in uns zu leben. Ich danke dir, Herr. Ich danke dir, dass es in meinem Leben lebendig wird. Und ich danke dir dafür, dass es auch so lebendig wird, dass ich es mit anderen Menschen teilen kann. Herr, ich möchte nicht einfach nur das, was ich gelesen habe und verstanden habe, für mich behalten, sondern ich möchte andere Menschen daran Anteil haben lassen. Herr, wenn es eine Möglichkeit gibt, dass ich anderen Menschen das Wort erklären kann, dann zeig du mir Möglichkeiten dazu, Herr. Herr, wenn es notwendig ist, dann möchte ich mein Haus öffnen. Ich möchte Menschen einladen. Ich möchte, dass Menschen hungrig werden, dich besser kennenzulernen. Ich möchte, dass Menschen in eine Beziehung hineinkommen mit dir. Ich möchte, dass Menschen dich erleben, dass sie wissen, Herr, und erleben, du bist ein lebendiger Gott. Du hast dich hingegeben für mich und für sie. Du hast dein Leben gegeben. Du hast dein Leben geopfert. Und du möchtest, dass wir mit dir leben. Du bist kein Gott, der Interesse daran hat, uns irgendwie zu bestrafen oder uns irgendwie zu züchtigen. Das, was du dir am meisten wünschst, ist, mit uns gemeinsam zu leben. Und du hast ganz besonders Freude dran, uns dein Herz mitzuteilen. Du hast gute Pläne für unser Leben. Du hast gute Pläne für diese Welt. Und du liebst es, Herr, uns das zu sagen, was du möchtest. Du hast keine Freude dran, uns irgendwie im Dunkeln zu lassen. Du hast keine Freude daran, das zu verheimlichen, was du machen möchtest. Sondern du liebst es, mit uns Gemeinschaft zu haben und uns Anteil haben zu lassen an dem, was du möchtest. So wie ein Vater mit seinen Kindern spricht. So wie ein Vater mit seinem Kind spricht und sagt, pass mal auf, ich werde jetzt das und das machen. Und ich freue mich, wenn du dabei bist. Ich habe das und das geplant. Und ich möchte, dass du daran mitarbeitest. Ich brauche dich. Ich brauche deine Hilfe. Herr, ich danke dir dafür, dass nicht nur wir dich brauchen, sondern dass auch du uns brauchst, dass wir mit Menschen sprechen, dass wir ihnen dein Wort erklären. Und ich danke dir dafür, dass es nicht einfach nur dabei bleibt, dass wir Menschen dein Wort erklären, sondern dass es dazu dient, dass sie gerettet werden. So wie in dieser Geschichte mit dem Philippus und mit diesem Finanzminister aus Äthiopien. Ich danke dir dafür, Herr, dass du uns auch so führst und leitest, dass wir Menschen wirklich zu dir bringen. Dass wir nicht einfach nur über dein Wort irgendwie diskutieren und uns die Köpfe heiß reden, sondern dass wir zu Menschen sagen können, wenn du das wirklich 100% verstehen möchtest, was da steht in diesem Wort, dann gibt es nur eine Möglichkeit. Wenn du verstehen möchtest, was diese Bibel sagt, dann musst du eine Beziehung anfangen mit diesem Jesus. Und das kannst du jetzt in diesem Moment, jetzt wo wir hier sitzen, an diesem Küchentisch oder auf dieser Parkbank oder in diesem Café, egal wo du gerade bist, jetzt ist die Möglichkeit, dass du sagst, Herr, ich kannte dich vorher noch nicht, aber ich sitze jetzt hier mit diesem Freund, der schon mit dir lebt, und ich möchte dich kennenlernen. Ich möchte dich in mein Leben einladen. Ich danke dir dafür, dass du mir meine Schuld vergeben hast. Ich danke dir dafür, dass du mit mir leben möchtest. Und ich nehme dich auf in mein Leben. Ich nehme dich an als den Herrn meines Lebens. Und ich möchte das verstehen, was du geplant hast für mein Leben. Ist das nicht fantastisch, wenn wir bei solchen Gelegenheiten mit dabei sein dürfen? Wenn wir Menschen einfach zu diesem Punkt bringen dürfen, dass sie ihr Leben Jesus geben? Denn das ist der Grund, warum wir eigentlich auf dieser Erde sind. Nicht um mit Menschen über die Bibel zu diskutieren. Nicht um ihnen irgendwie die Bibelverse um die Ohren zu schlagen und zu sagen, das ist die Wahrheit. Entweder nimm es an oder mach damit, was du willst. Sondern zu sagen, du kannst mit dem Autor dieses Buches, der dieses Buch wirklich geschrieben hat, mit dem kannst du in Kontakt kommen. Und mit dem kannst du leben. Und er ist derjenige, der dich frei macht. Er macht dich frei von aller Schuld. Er macht dich frei von Bindungen, die es vielleicht noch gibt in deinem Leben. Und er gibt dir ein neues Leben. Er gibt dir ein neues Leben. Und er liebt es, mit dir Gemeinschaft zu haben. Und wenn du so jemand sein möchtest, dann kannst du ihm das jetzt in der Stille auch sagen. Und du kannst sagen, Herr, ich möchte so jemand sein, der sich mit Menschen unterhält und der die Menschen einfach zu dir hinführt. Und ich möchte dafür auch dein Wort besser kennenlernen, damit ich den Menschen wirklich auch die gute Nachricht bringen kann, dass sie frei sind, dass die Zeit der Knechtschaft vorbei ist. Herr, ich möchte das den Menschen sagen. Ich möchte zu den Menschen hingehen und ihnen sagen, die Zeit der Knechtschaft ist vorbei. Die Zeit der Strafe und der Züchtigung ist vorbei. Und du kannst in Freiheit leben mit Jesus, der dich frei gemacht hat.